Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, liebe Gäste, am letzten Sonntag hatten wir ja das Thema Glaubenszweifel und Glaubensgewissheit. Und nach der Predigt, erinnert euch, habe ich noch eine kleine Begebenheit erzählt, die hatte ich aber nur noch der Spur nach im Kopf. Und so habe ich zu Hause in meinen Aufzeichnungen nochmal nachgeschaut und sie auch gefunden. Es handelte sich um den 69-jährigen Reporter Sven Kunze. Ende Oktober, Anfang November lief im ARD sein Film Gläubig auf Probe. Er hatte in früheren Jahren unter anderem den Film gedreht Altsein auf Probe. So Erlebnisfilme gewissermaßen, sich in eine bestimmte Situation hineinversetzen, auf die Suche machen. Und bei der Arbeit zu diesem früheren Film Altsein auf Probe hatte er eine sterbende Frau kennengelernt, die sich ganz sicher war, in den Himmel zu kommen. Deshalb fange ich heute nochmal damit an. Es schlägt die Brücke und darum geht es ja auch, dass wir in den Himmel kommen. Das fängt damit an, dass der Himmel zu uns kommt. Diese sterbende Frau also war sich ganz sicher, in den Himmel zu kommen. Nach ihrem Tod sprach er mit ihrem Mann. Und der seinerseits war sich ganz sicher, bald bei seiner Frau auch im Himmel zu sein. Und so sagt er später, das Aufbewahrtsein dieser Menschen hatte etwas Anrührendes. Und es hat mir deutlich gemacht, dass mir etwas fehlt. Nach diesem Erlebnis ist er kurzerhand zu einem Pfarrer gegangen und hat gesagt, die haben mehr als ich da drin. Das will ich auch. Und dieses Erlebnis war einer der Auslöser, dass er sich gewinnen ließ, später den Film Gläubig auf Probe zu drehen. Ein Film über die Sehnsucht und die Suche nach Sinn und Geborgenheit. Nach der Frage zu wissen, wofür man eigentlich lebt und wo man einmal hingeht. Da werden wir auch morgen an diesem Thema nochmal weitermachen mit der Frage, wozu lebe ich? Am letzten Sonntag hatten wir über die absolute Gewissheit gesprochen, die uns Gott gegeben hat, über den festen Grund des Glaubens. Und das ist mir das große Anliegen für unseren heutigen Abend, dass auch jeder von uns diese Gewissheit hat, die dieser Reporter bei dem älteren Ehepaar kennengelernt hat und ich denke, die viele von uns haben. Und niemand sollte sich zufrieden geben, bevor er diese Gewissheit nicht auch hat. Dass wir das wissen können, wo wir hingehen, wozu wir leben, dafür hat Gott an Weihnachten gesorgt. Denn da ist Gott in Jesus Mensch geworden. Da kam der Himmel zu uns, damit wir eines Tages in den Himmel kommen können. Da ist Gott zu uns gekommen, nicht um einfach ein bisschen solidarisch sich mit uns zu zeigen. Mal zu sehen, wie wir hier so leben, was uns langweilt, was uns freut. Das alles hätte er von seinem Thron im Himmel auch mühelos sehen können. Er ist gekommen, um mit uns zu sein. Das ist auch das Thema der Predigt heute Abend. Gott mit uns. Er kam, um uns zu erlösen vom Tod. Er kam, um uns zu erretten zur ewigen Herrlichkeit. Dieses Wunder von Bethlehem, das Wunder der heiligen Nacht, das wir jedes Jahr an Weihnachten von Neuem bedenken, das war von Gott schon lange vorhergesagt worden durch einen der ganz großen Propheten des Alten Testaments, durch den Propheten Jesaja. Wir können sogar das Datum ziemlich genau aufs Jahr angeben, nämlich ums Jahr 734 vor Christus, zur Zeit des jüdischen Königs Ahas. Ich weise immer gern auch auf diese geschichtlichen Zusammenhänge hin, weil sie uns deutlich machen, Gottes Wort ist nicht irgendwas Spekulatives, so irgendwo zwischen Himmel und Erde, was genau ist, weiß man nicht, sondern Gottes Wort redet und berichtet vom Handeln Gottes zu ganz konkreten Zeiten, an ganz konkreten Orten auf dieser Welt. Und wir dürfen gewiss sein und sind eingeladen, Gottes Handeln in unserem Leben genauso konkret zu erfahren. Also 734 vor Christus, 700 Jahre, mehr als 700 Jahre bevor dann der Heiland im Stall von Bethlehem geboren wurde. Ahas war damals im Alter von 20 Jahren König von Juda geworden. 10 Jahre waren seither vergangen, er war jetzt 30 und er war ganz und gar kein frommer König. In der zweiten Chronik lesen wir, er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel. Er machte Baalsbilder und brachte fremden Göttern Opfer dar und tat viele andere Dinge, die Gott ganz und gar nicht gefielen. Das konnte nicht ohne Folgen bleiben für ihn und sein Volk. Und so lesen wir, darum gab ihn der Herr sein Gott in die Hand des Königs von Syrien. Der Syrer, damals der König Resin, heute sitzt dort der Assad und bringt seine Leute um. Der Resin, der verbündete sich mit dem Nordreich Israel. Sie wollten miteinander Juda erobern und Ahas vom Thron stürzen. Ahas stand also das Wasser bis zum Hals. Er plante, sich einen Verbündeten zu suchen. Auf den Naheliegenden kam er nicht. Unsere Kinder sind heute Abend ja im Familiengottesdienst auch da. Was wäre denn der Nächstliegende gewesen, an den er sich wendet mit der Bitte um Hilfe? Nicht wahnsinnig schwierig, wenn wir in Not sind. An wen sollen wir uns eigentlich als allererstes wenden, Jonathan? Richtig, ganz genau, an Gott. Gott hatte Israel aus Ägypten befreit. Gott hatte Israel in dieses Land hineingeführt, in dem Ahas jetzt König war. Gott würde ihn doch auch jetzt beschützen können vor seinen Feinden. Aber auf diese naheliegende Lösung kam Ahas nicht. Er dachte vielmehr an den fernen, aber mächtigen assyrischen König Tiglath-Pileser III., den sehen wir hier auf dem Bild. Von diesem mächtigen König, der über ein riesiges Reich und große Armeen verfügte, erhoffte sich Ahas Hilfe. Da sendet Gott seinen Propheten Jesaja zu diesem König Ahas. Jesaja soll seinen Sohn mitnehmen. Der hat einen interessanten Namen, Shear Jashub. Heißt jemand von euch so? Nein. Dieser Name hatte eine tiefe Bedeutung. Shear Jashub heißt, ein Rest kehrt um. Dieser Name ist eine ganze Predigt. Gott selber hat dem Jesaja gesagt, so musst du deinen Sohn nennen. Und jetzt kommt Jesaja mit seinem Sohn Shear Jashub zum König Ahas. Der weiß, wie der heißt. Und er weiß sofort Bescheid. Wenn er den Shear Jashub sieht, dann ist ihm klar, was Gott gesagt hat. Wenn du nicht umkehrst von deinem gottlosen Wesen, dann wird ganz Israel vernichtet werden. Bis auf einen winzigen kleinen Rest, den man mit der Lupe kaum so finden kann, werden alle umkommen. Aber dieser winzige kleine Rest, der wird eines Tages Buße tun und umkehren und an mich glauben. Deshalb heißt er Shear Jashub, ein Rest kehrt um. Weil Ahas nicht zu Gott kommt, kommt Gott zu Ahas. Durch seinen Propheten. Durch Jesaja lässt er dem Ahas sagen, fürchte dich nicht und sei still, vertrau auf mich, ich werde dich retten. Wenn du mir aber nicht vertraust, dann wird dein Reich untergehen. Und dann geht's weiter mit unserem Predigttext, den wir da angezeigt haben, Jesaja 7, 10 bis 14. Ich habe das ein bisschen im Vorfeld erzählt, damit wir wissen, in welche geschichtliche Situation hinein, in welche Notlage Gott das ankündigt und warum. Was wir jetzt hören als Weihnachtsbotschaft. Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht prüfen. Da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass er auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ein Zeichen also darf sich Ahas fordern. Die Juden hatten später von Jesus auch Zeichen gefordert. Aber Jesus hatte ja schon viele Zeichen und Wunder getan. Es fallen euch wahrscheinlich ein paar ein. Was hat Jesus denn so alles getan? Eine ganze Menge. Jonathan? Richtig, Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kana. Auf den Rest kommt er gerade nicht, Kranke geheilt, Tote auferweckt und so weiter und so fort. Also viele Zeichen. Und deshalb, weil er schon so viele Zeichen getan hat, hat er zu denen gesagt, Zeichen habt ihr genug gesehen. Ihr kriegt von mir nur noch eins, das Zeichen des Jona, nämlich die Auferstehung nach dreitägigem Tod. Aber Ahas, der durfte sich hier ein Zeichen wünschen. Gott sagt ihm, in der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Die Tiefe meint dabei nicht nur die Erde, auch nicht nur die Tiefen des Meeres, sondern die Tiefen der Totenwelt. Bis da hinunter reicht der mächtige Arm Gottes und sogar von da unten darf sich der Ahas ein Zeichen wünschen. Und oben in der Höhe. Wer wohnt oben in der Höhe? Ich meine jetzt nicht im 7. Stock im Hochhaus. Cornelius, richtig, oben wohnt Gott, die Höhe, das ist sein Wohnort, seine Welt. Und aus jedem Bereich, von ganz tief unten bis ganz hoch oben in der Welt Gottes, darf sich Ahas ein Zeichen bitten. Er kann im Prinzip beliebig auswählen, was Gott tun soll, damit er ihm Vertrauen schenkt. Ein unglaubliches Angebot Gottes, dass Ahas nicht den allergeringsten Zweifel haben muss, dass Jesaja im Auftrag Gottes spricht und dass Gott es ernst meint. Und Ahas sagt, nein danke, lieber Gott. Ich will nicht fordern und den Herrn nicht versuchen. Den Herrn versuchen sollen wir tatsächlich nicht. Das hat der Teufel getan. Da seht ihr die Mauer des Tempels hinunter zum Kidrontal. Der Teufel hat Jesus auf die Mauer des Tempels oben gestellt, ganz oben drauf. Und hat gesagt, spring runter, denn der Herr hat gesagt, ich passe auf dich auf, wird doch nichts passieren. Und Jesus hat geantwortet, der Herr hat aber auch gesagt, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Also den Herrn versuchen, im Beispiel gesagt, wenn ich beschließe, ich fahre jetzt mit 100 Sachen auf den Baum, ich will einfach mal erleben, wie sich das anfühlt, und du Herr, du sorgst dafür, dass mir und dem Auto nichts passiert. So ungefähr, das werden Herrn versuchen, ja. Und der Ahas sagt, ich will den Herrn nicht versuchen. Aber darum geht es ja nicht, der Herr hat ihm das Angebot ja gemacht. Warum antwortet der Ahas so? Der Ahas will kein Risiko eingehen. Er hat nämlich gar nicht vor, die Hilfe Gottes anzunehmen. Er hat gar nicht vor, auf den Wegen Gottes zu gehen. Er hat beschlossen, seine eigenen Wege zu gehen, ohne Gott. Wenn ihm aber nun Gott durch ein gewaltiges Zeichen öffentlich seine Macht unter Beweis stellt, dann hat Ahas keine Ausrede mehr. Aber weil er sich Gott nicht in seine Geschäfte reinreden lassen will, lässt er Gott links liegen und findet noch einen frommen Spruch dazu. Aber Gott lässt nicht locker. Gott lässt sich mit einem frommen Spruch nicht abspeisen. Gott gibt dem Ahas von sich aus ein Zeichen. Sagt, wenn du keins willst, dann gebe ich's dir. Gott lässt ihn nicht aus der Verantwortung. Und das ist das Zeichen. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Die Weihnachtsbotschaft ist das Zeichen. Jetzt kommen bibelkritische Leute und sagen, das hebräische Wort kann ja auch nur junge Frau heißen. Stimmt, steht auch in der Elberfelder in der Fußnote so drin. Ist damit tatsächlich unklar, ob eine junge Frau oder eine Jungfrau gemeint ist? Ganz sicher nicht. Mindestens aus zwei Gründen. Das Alte Testament wurde etwa 200 Jahre vor der Geburt Christi ins Griechische übersetzt. In die sogenannte Septuaginta, da haben wir so einen alten Handschriftenteil dieser Septuaginta. Und da wurde es ins Griechische mit dem Fachbegriff übersetzt, der ganz eindeutig nur Jungfrau heißt und nichts anderes. Es war den Leuten von Anfang an klar, dass Gott eine jungfräuliche Geburt angekündigt hat. aus einem weiteren ganz einfachen Grund, der den Leuten damals eben auch eingeleuchtet hat. Warum? War von Anfang an klar allen Beteiligten, dass es nur und ausschließlich um die Ankündigung einer jungfräulichen Geburt gehen kann. Da dürfen auch mal die Erwachsenen mitdenken. Um was geht's denn hier? Was will Gott dem Ahas geben? Ein Zeichen. Und ein Zeichen ist was Außergewöhnliches. Wäre es etwas Außergewöhnliches gewesen, wenn eine junge Frau schwanger wird? Wahrlich nicht. Das ist im Gegenteil der Normalfall. Das ist das Alltägliche, aber niemals ein Zeichen. Hier aber geht es um ein Zeichen, um ein Wunder. Wenn Jesaja gesagt hätte, eine 85-Jährige wird schwanger, das wäre ein Zeichen gewesen, so wie bei Sarah. Aber wenn er sagen würde, eine junge Frau wird schwanger, das wäre definitiv kein Zeichen. Das geschah und geschieht alle Tage. Deshalb also gab es von Anfang an nicht den allergeringsten Zweifel, dass Jesaja niemals von einer jungen Frau, sondern von einer Jungfrau geredet hat. Von einer Frau, die noch nie mit einem Mann zusammen war. Und so sagt es Maria dann auch, als der Engel Gabriel ihr die Geburt Jesu ankündigt, sagt sie, wie soll das zugehen, wo ich doch noch nie mit einem Mann zusammen war. Gott tut Wunder. Was wäre unser Glaube, wenn es nicht der Glaube an den allmächtigen Gott wäre, an den Gott, der Wunder tut? Genau darum geht es ja auch in dem Zeichen, dass Gott ein Wunder tut in diesem Zeichen. Es geht nicht nur ums Zeichen, es geht um die Offenbarung von Gottes Macht, dass Gott dem Ahas anbietet und sagt, du steckst in der Klemme, dir steht das Wasser bis zum Hals, du brauchst Hilfe. Und ich beweise dir, dass du keine bessere, keine mächtigere, keine zuverlässigere Hilfe haben kannst als mich. Lass mich es beweisen durch dieses Wunder. Und mit der Größe dieses Zeichens beweist Gott also gleichzeitig seine Größe als Helfer. Und nun sagt Gott durch seinen Propheten Jesaja noch mehr und wird seinen Namen Immanuel nennen. Diesen Namen Immanuel, den gibt es heute noch. Könnt vielleicht, heißt von uns einer Immanuel, keiner, aber mein bester Studienfreund, der heißt Immanuel. Warum soll diese Jungfrau, die ein Kind bekommt, ihren Sohn Immanuel nennen? Wisst ihr das? Oder müssen wir da mal bei den Erwachsenen wieder nachfragen, was Immanuel heißt? Gott mit uns. Deshalb habe ich auch die Geschichte vom Jesaja Schub ein bisschen breiter ausgeführt, damit wir sehen, in der Bibel haben Namen Bedeutung. Oft sogar eine ganz außerordentlich wichtige. Und bei diesem Kind, das von der Jungfrau geboren werden soll, da ist der Name Programm, da ist der Name eigentlich sogar das Entscheidende. Es ist der Immanuel. Das heißt nicht nur Immanuel, es ist der Immanuel, der Gott mit uns. Denn in diesem Kind in der Krippe wird Gott Mensch. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. So haben wir es gerade im Lied vor der Predigt im zweiten Vers gesungen. Das ist das Wunder von Weihnachten. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Darum ist auch die Tatsache der Jungfrauengeburt so wichtig. Wäre Jesus nicht von einer Jungfrau geboren, was wäre dann? Dann hätte Jesus entweder einen ganz normalen Menschen als Vater gehabt, dann wäre ein ganz normaler Mensch gewesen, Kind eines Mannes und einer Frau. Oder wie es die Griechen kennen, dass Götter zu menschlichen Frauen gehen, das kennen die Heiden auch, aber was kommt dabei raus? Das wissen die Erwachsenen wieder. Halbgötter, Halbgötter, so wie Herkules etwa in der griechischen Sage. Aber eben nur Halbgötter. Das Kind in der Krippe aber ist kein Halbgott. Das Kind in der Krippe ist wahrer Gott. Da wurde eben nicht ein neues Wesen geboren, ein neuer Mensch oder Halbgott. Im Kind in der Krippe geschieht was ganz anderes. Der Sohn Gottes, der seit Anbeginn der Welt beim Vater ist, das ewige Wort Gottes, durch den Himmel und Erde geschaffen wurden, der kam durch die Jungfrau Maria als Mensch auf diese Erde. Da ist kein neues Wesen entstanden, das vorher nicht da war. Das war eher ein Umzug vom Himmel auf die Erde. Gott kommt von seinem Thron herab durch die Jungfrau Maria hinein in die Krippe im Stall von Bethlehem. Gott, der im Himmel thront, wird zum Gott mit uns. Das ist das Wunder von Weihnachten. Gott mit uns, das heißt niemand. Ich nicht, du nicht, wir nicht, keiner muss auch nur einen einzigen Tag allein bleiben. Allein mit seiner Not, allein mit seinem Kummer, allein mit seinen Ängsten, allein mit seinen Sorgen. Gott ist mit uns. Er ist da. Er sitzt nicht fern im Himmel auf seinem Thron. An Heiligabend feiern wir's und freuen uns, er ist mitten unter uns. Und er will nicht nur hier mitten unter uns sein, im Gottesdienst, er will bei jedem ganz persönlich sein, er will in unserem Herzen wohnen. Er will bei jedem rund um die Uhr da sein als der Herr, als der Heiland, als der Erlöser. Er will sich unserer Not annehmen, der ganz Kleinen wie der ganz Großen. Und es ist eben nicht irgendeiner, der sich unserer Not annehmen will. Das ist das Größe, die Größe und das Gewaltige dieser Botschaft. Es ist der, der die Macht hat, jede Not zu wenden. Er ist der, dem wir das Unmögliche zutrauen, von dem wir das Unmögliche erbitten und erwarten dürfen. Er hat an Weihnachten das Unmögliche vollbracht und er kann es jederzeit wieder. Und er will es auch in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, immer wieder das Unmögliche tun, dass wir seine heilende und helfende Kraft und seine rettende Kraft erfahren. Und dazu lädt er auch jeden von uns heute Abend ein. Amen.